herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
und Rebecca Huhmann.
Hallo Sarah, herzlich willkommen hier in diesem Podcast, zum ersten Mal dabei. In der Praxis bist du ja schon länger dabei und ich weiß immer, wenn Rebecca und ich Vorträge gehalten haben, das war so ihr liebster Teil, sich selber vorstellen zu müssen. Aber sei doch so lieb und verrate mal denen, die uns hier zuhören, wer du bist.
Hallo, erstmal, ich freue mich total, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin die Sarah Kerscher, ich bin Tierärztin, bin 26 Jahre alt und arbeite bei dir mit im Team.
Und darüber bin ich wahnsinnig froh, denn wer so im Januar oder Februar, März mir E-Mails geschrieben hat, wird gemerkt haben, das war manchmal gar nicht mal so schnell, wie ich geantwortet habe und erst recht nicht so schnell, wie ich es gern gehabt hätte, ja. Und insofern bin ich total froh, dass wir den Workload hier so ein bisschen umverteilen können, entlasten können, dass einfach hier mehr Leute für euch noch da sind, die Ernährungsberatung machen können. Und ganz still und heimlich, du hast die ersten Beratungen ja auch schon gemacht.
Stimmt, genau. Die ersten Beratungen liefen jetzt schon und ja, hat Spaß gemacht.
Ja, und ich glaube, da kommen noch ganz viele, denn ihr könnt einfach ab sofort auch bei Sarah die Termine buchen. Aber ne, ich habe es eben gesagt, es ist manchmal gar nicht so angenehm, über sich selber zu reden. Ich glaube, wir reden einfach heute mal über Kalea, denn das ist deine Hündin. Und ja, das ist vielleicht schöner, über den Hund zu reden, als über sich selbst, oder?
Definitiv. Ich glaube, dass es absolut Sinn macht, heute mal so ein bisschen über Kalea zu sprechen. Und wir haben schon so ein paar Fragen notiert, die du mir jetzt wahrscheinlich stellen wirst. Genau, fang gerne mal an und dann gehen wir da heute gemeinsam durch.
Genau, also am ersten würde mich interessieren, wann ist Kalea denn bei dir eingezogen? Wie lange ist sie da?
Kalea kommt aus dem Tierschutz und ist jetzt seit 2021 bei uns. Im September 2021 ist sie zu uns gekommen. Und ja, da hat sich schon relativ schnell abgezeichnet, dass sie so das ein oder andere Problemchen mitbringt.
Du warst ja 2021 mitten in deinem Studium. Und war das denn damals was, so Ernährung? Hast du dich damit schon beschäftigt? Hat das eine Rolle gespielt? Also, oder wusstest du sogar schon, dass du in die Ernährungsberatung gehen würdest?
Ich glaube tatsächlich, dass ich kurz davor meine Tierernährungsprüfung geschrieben hatte und dann Kalea zu mir kam. Also so ein bisschen in diesem Themenbereich war ich zumindest im Studium schon drin. Ich habe mich auch davor schon immer so ein bisschen in die Ernährungsberatung interessiert, in die Richtung. Und genau, ich wusste aber nicht, dass ich halt später dann mal in diesem Bereich arbeiten werde.
Ich habe gerade kurz aufgehört, du hast Ernährungsberatung geschrieben. War das bei euch eine schriftliche Prüfung?
Nee, ich glaube, es war eine mündliche Prüfung. Ich bin mir aber unsicher, weil das damals noch zu Corona-Zeiten war. Und da war es, glaube ich, mündlich, aber online. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war nicht schriftlich.
Okay, hat mich nur gerade, weil ich kann mich nämlich sehr eingehend an meine mündliche Prüfung in Tierernährung erinnern. Und deswegen, ja. Okay, das heißt, es war für dich damals noch gar nicht so Thema, aber wann ist dir denn, also Kalea, wie alt war sie überhaupt, als sie bei dir eingezogen war?
Man weiß es ja immer nicht zu 100% bei Hunden aus dem Tierschutz, mit welchem Alter sie zu einem kommen. Das wird ja immer vor Ort so ein bisschen abgeschätzt. Uns wurde gesagt, sie ist um die 2 Jahre alt. Wir gehen davon aus, dass sie noch ein bisschen jünger tatsächlich war, aber genau so mit 2 Jahren ungefähr ist sie zu uns gekommen.
Und wann ist dir aufgefallen, ne, du hast es eben schon angesprochen, so, oh, die hat eine ganze Menge mitgebracht. Wann ist dir was aufgefallen und was waren so die ersten Symptome?
Tatsächlich ist es direkt von Anfang an aufgefallen. Also direkt ab dem ersten Tag, als sie bei uns war, hat sie einen sehr, sehr starken Juckreiz gezeigt. Natürlich bedeutet Juckreiz nicht direkt, da muss eine Allergie vorliegen. Juckreiz hat natürlich immer verschiedene Ursachen. Das war so das Stärkste, was uns aufgefallen ist. Wir waren uns am Anfang natürlich auch unsicher, ob das einfach so ein bisschen Übersprunghandlung ist, weil sie natürlich komplett neu in der fremden Umgebung war, erstmal alles kennenlernen musste. Die Reizüberflutung ist ja dann am Anfang doch relativ groß. Und dann haben wir nach und nach erstmal verschiedene Sachen ausgeschlossen, zum Beispiel Parasiten, Pilze, und haben uns da so ein bisschen rangetastet, woher der Juckreiz denn überhaupt kommen könnte.
Und als das alles nichts gebracht hat, wirst du wahrscheinlich irgendwann den Gedanken haben, naja, oder gehabt haben, vielleicht liegt es an der Fütterung, oder?
Genau, das war tatsächlich dann so ein Gedanke, der bei uns aufgekommen ist. Und dann haben wir auch relativ zügig angefangen mit einer Ausschlussdiät. Wir haben sie dann auf Pferd und Süßkartoffel bzw. Pastinake umgestellt und haben damit dann quasi bis 12 Wochen das komplett durchgezogen und sie hat in der Zeit nichts anderes bekommen.
Hattest du dich für, also hast du das selber zusammengestellt oder hast du ein Fertigfutter gewählt?
Wir hatten Fertigfutter. Ganz am Anfang haben wir angefangen, erstmal Fleisch zu kochen und die Proteinquelle zu nehmen. Als das aber ganz gut funktioniert hat, also wie es zumindest vom Magen-Darm-Trakt her ganz gut vertragen hat, sind wir dann doch auf ein Nassfutter umgestiegen und haben dann eine reine Nassfutterfütterung gemacht.
Okay, Weil, und das finde ich nämlich immer super spannend, das können wir hier perfekt an dieser Situation nochmal erklären. Es gibt ja auf dem Markt sehr viele Monoproteinfutter. Und das ist ja so ein bisschen das, was ihr dann gemacht habt. Also ihr habt euch das Futter genommen und habt gesagt, wir nehmen nur noch ein Pferd und sind da jetzt ganz, ganz konsequent. Wenn das aber ein Fertigfutter ist, ist das, wenn man fachlich ganz, ganz genau ist, keine Eliminationsdiät. Und deswegen finde ich das super spannend, dass ihr damit mit dem Kochen angefangen habt. Denn wenn ich nur Protein und Kohlenhydrate nehme, dann habe ich da eben die Möglichkeit zu sagen, okay, dann ist es eine Eliminationsdiät. Jetzt ist aber natürlich, gibt es ja eine Besonderheit beim Tierschutzhund. Du weißt gar nicht, welche Proteinquellen sie vorher hatte. Das heißt, warum habt ihr euch fürs Pferd entschieden?
Genau, die häufigsten Proteinquellen, die ja so generell gefüttert werden, sind einfach Huhn und Rind, zumindest bei uns hier in Deutschland. Wie es jetzt in Nordmazedonien, wo sie herkommt, aussieht, weiß ich tatsächlich gar nicht so zu 100%, gehe aber aus, dass es da auch ähnlich sein wird. Und Pferd war so das Naheliegendste, wo wir uns vorstellen konnten, dass sie das bisher einfach womöglich noch nicht bekommen hatte.
Und man muss halt einfach sagen, dadurch, dass halt viele Pferd nutzen als Allergie-Proteinquelle, ist es einfach super leicht verfügbar, ne? Also, weil wir haben oft in der Beratung das Thema, wenn man jetzt irgendwie Wild nimmt, das funktioniert dann super gut und dann ist die Jagdsaison vorbei und kommt ins Wildfleisch nicht mehr ran. Pferd ist einfach ganzjährig gut verfügbar und ja, gibt es halt auch als Leckerlis. Wie war es denn jetzt? Habt ihr dann noch das Nassfutter umgestellt oder erstmal gekocht? Waren denn alle Symptome weg oder wie hat sich das weiterentwickelt?
Nee, leider war das dann gar nicht so einfach. Wir hatten natürlich gehofft, dass die Symptomatik dann zumindest besser wird. Es war ein bisschen schwierig, weil natürlich zwischendrin sie auch mal was vom Boden aufgeschnappt hatte und das Ganze so ein bisschen erschwert hatte. Aber insgesamt haben wir es trotzdem über einen sehr langen Zeitraum durchgezogen und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass sich in der Symptomatik so gut wie gar nichts verändert hatte. Und da mussten wir dann natürlich weiterschauen, womit das jetzt noch zusammenhängen könnte.
Aber ne, also weil du hast gesagt, Juckreiz, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß es natürlich, weil ich vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen habe, dass auch Magen-Darm ein Thema war. Du hast gesagt, die Symptome sind komplett geblieben. Gab es denn einen Unterschied zwischen dem Juckreiz und dem Magen-Darm oder war alles gleichermaßen geblieben?
Es ist eigentlich alles relativ gleich geblieben. Also der Juckreiz war phasenweise mal ein bisschen besser, ist dann aber auch wieder genauso schlimm wie vorher geworden. Und die Magen-Darm-Symptomatik ist auch nicht besser geworden. Also hat keine Verbesserung erzielt in die Fütterung.
Was waren denn bei euch die Magen-Darm-Symptome?
Sie hatte jetzt nicht direkt Durchfall, aber schon immer sehr weichen Kot, teilweise auch Schleimbeimengungen mit im Kot enthalten. Und hauptsächlich ihr Thema ist auf jeden Fall das Erbrechen und die Übersäuerung. Also sie hat sich früh morgens ganz häufig übergeben, Galle erbrochen und hat auch sehr viel Gras in dem Zusammenhang gefressen.
Wusstest du damals schon, dass das eine Übersäuerung ist?
Nein, tatsächlich nicht. Das ist mir dann erst so richtig bei dir tatsächlich klar geworden. Ich habe das einfach so ein bisschen abgetan und gesagt, ach, das wird jetzt bestimmt nicht mit der Fütterung vielleicht im Zusammenhang stehen. Ich weiß es nicht. Aber genau, bei dir ist mir das dann erst so richtig bewusst geworden, was da eigentlich so dahinter steckt.
Ja, denn Sarah hat, unsere gemeinsame Reise begann damit, dass Sarah einen Teil ihres großen Praktikums bei mir in der Praxis gemacht hat und 2 Wochen bei uns hospitiert hat, bei ganz vielen Fällen zugehört hat und so ganz seicht in die Ernährungsberatung eingestiegen ist. Und nur, dass sie eine Vorstellung bekommt. Wenn ich so ungefähr 10 bis 15 Ernährungsberatungen in der Woche mache, dann sind davon 7 bis 8 Übersäuerungsfälle. Das heißt, dass das einfach unser täglich Brot ist. Das heißt, das Thema Übersäuerung ist das häufigst vorkommende Thema und ist auch mit Abstand der meistgehörte Podcast, ne? Also wenn man diese Folge Gras fressen, Übersäuerung und so weiter und so fort. Und das ist wirklich das Thema und das ist halt super spannend, weil es ganz, ganz vielen so geht wie Sarah, dass sie das, ich will jetzt nicht sagen unterschätzen, aber das halt einfach da gar nicht so bewusst ist, was da alles dahinter steckt. Ne? Also das heißt, das ging dir auch so, dass das irgendwie so ein bisschen nicht getan klingt so gemein, als würde man sich nicht drum kümmern, so meine ich das gar nicht, aber halt einfach, ja.
Genau, ich hatte das einfach gar nicht so auf dem Schirm. Also ich weiß nicht, im Studium kommt das auch ganz so ein bisschen zu kurz, finde ich. Die Magen-Darm-Symptomatik wird da so gut wie gar nicht besprochen. Das war eigentlich nie Thema bei uns in den Kursen. Und wie schon gesagt, beim Praktikum bei dir ist es mir erst so richtig bewusst geworden, einfach weil wir zusammen ja dann auch ganz viele Beratungen hatten, wo es eigentlich hauptsächlich um die Übersäuerung ging. Und dann dachte ich mir so, oh, also da sehe ich dann doch einen Zusammenhang. Und jetzt weiß ich rückblickend, womit das vielleicht zusammengehangen hat.
Und ich glaube, dass ganz vielen das so geht, wenn sie diese Podcast-Folge eben hören. Und deswegen mag ich diesen Podcast so, weil wir eben die Möglichkeit haben, Wissen zu verbreiten, aufzuklären und eben ganz, ganz vielen zu helfen. Weil Ne, du hast jetzt eben gesagt, Erbrechen, dann, ne, also Gras fressen und Unruhe und so gehört ja auch dazu. War sie denn eine gute Fresserin oder eine schlechte Fresserin? Also da gibt es ganz, ganz viele Hunde haben als einziges Symptom, dass sie einfach nur echt schlecht fressen. Wie war das bei Kalea?
Kalia ist zum Glück eine sehr, sehr gute Fresserin. Also die lässt eigentlich nie irgendwas im Napf liegen. Auch Gemüse oder alles andere, was man ihr anbietet, das wird immer super gerne und super gut gefressen. Deswegen war bei ihr tatsächlich gar nicht so das Problem, dass sie früh morgens dann nichts fressen wollte. Das geht eigentlich immer bei ihr. Sie hatte aber auch schon Phasen, wo sie früh morgens den Napf nicht angerührt hat. Und da habe ich mir bei ihr ehrlicherweise dann schon richtig Gedanken gemacht. Da war sie aber auch super stark einfach übersäuert. Die Phasen kommen mittlerweile sehr, sehr selten nur noch vor. Aber das gab auch mal Phasen, wo sie früh morgens nicht gefressen hat. Kommt aber bei ihr sehr, sehr selten vor. Also sie frisst eigentlich immer alles auf.
Das heißt ganz klassisch dieses morgens nichts essen, ne? Also das ist ja auch das, was wir in der Beratung immer mit abfragen, dass wir sagen, so wann ist die Inappetenz vorhanden und ja, wann hast du denn, und jetzt nehme ich mal vorweg, Spoiler, wer einen Hund hat, der morgens erbricht und oder morgens nichts frisst, der muss das Fütterungsmanagement anpassen. Jetzt ist ja 2021 ein bisschen her. Wann bist du auf den Trichter gekommen, dass es vielleicht sinnvoll ist, auch die Zeiten so ein bisschen anzupassen, wann du fütterst?
Das habe ich tatsächlich so ein bisschen nach dem Bauchgefühl gemacht, weil sie mal so eine sehr, sehr starke Magen-Darm-Episode hatte, wo es ihr wirklich sehr, sehr schlecht ging. Da habe ich die Mahlzeiten auf kleinere Portionen über den Tag verteilt gefüttert und habe dann gemerkt, wenn da kleine Zeitabstände dazwischen liegen, übersäuert sie mir deutlich schneller, wenn sie nachts dann lange kein Futter bekommen hat. Also wenn sie 18 Uhr das letzte Mal gefüttert worden ist, hat sie dann sich früh trotzdem erbrochen, obwohl wir natürlich die Mahlzeiten über den Tag verteilt hatten. Aber zwischen den Fütterungen lagen meistens so 3, 4 Stunden maximal. Und das hat für sie einfach nicht so gut funktioniert. Da hat sie sich trotzdem weiterhin erbrochen. Und dann war es so, dass ich irgendwann umgestellt habe, dass sie ganz, ganz früh morgens ihre erste Mahlzeit bekommt. Und mittlerweile ganz, ganz spät abends, also kurz bevor wir ins Bett gehen. Das funktioniert für uns mittlerweile so am besten und sie schläft die Nacht durch, ist nicht mehr so unruhig und erbricht sich vor allem morgens nicht mehr.
Sehr gut. Und das muss man ja sagen, dass das so spannend ist, weil das ja nichts mit dem, was wir vorher besprochen haben, zu tun hat, ne? Also du hast auch Pferd gewechselt. Das ist ja das ganz Klassische, ne? Du hast einen Hund mit Juckreiz, mit Magen-Darm-Symptomen. Da gehen ja bei allen immer die Alarmanlagen an und sagen, ja, sofort Allergie. Aber im Endeffekt konntest du einen Teil der Symptomatik lindern, indem du das Fütterungsmanagement verbessert hast und gar nicht, was du gefüttert hast. Aber verrat uns, lass uns nochmal in die Geschichte zurückgehen. Du hast gesagt, sie hatte immer noch Juckreiz. Ich stelle mir das ein bisschen frustrierend vor. Man ist super konsequent, zieht es durch, macht für, was weiß ich, wie lange ihr das gemacht hat, 16, 17 Wochen, überlegt man sich jeden Snack und irgendwie ist man keinen Schritt weiter.
Genau, wir hatten dann so ein bisschen den Vorteil, dass es sich relativ schnell in Anführungszeichen abgezeichnet hat, dass es phasenweise deutlich besser geworden ist. Der erste Zeitabschnitt war dann über den Winter, wo sie einfach deutlich weniger Juckreiz hatte. Und dann kam die erste Episode erst wieder so ein bisschen im Frühjahr. Bedeutet, wir haben uns natürlich darüber Gedanken gemacht, ob das dann wirklich noch mit dem Futter im Zusammenhang steht, weil wir natürlich auch dann so ein bisschen ausgetestet haben und Provokationsproben gemacht haben und wieder auf ein altes Futter oder auf alte Proteinquellen zurückgegangen sind, um zu gucken, wird der Juckreiz dadurch noch stärker, hat sich trotzdem eine kleine Verbesserung eingestellt, aber das war nie der Fall. Und selbst wenn ich die Fütterung immer komplett konstant gehalten habe, ist es über den Winter deutlich besser geworden und sie hat einfach einen sehr, sehr extremen Juckreiz im Frühling gezeigt, beziehungsweise massive Augenentzündungen im Frühling. Und bei ihr ist die Hauptjuckreizzeit quasi so ab Juni, Juli beginnt es bei ihr und es hat sich immer sehr saisonal bei ihr auf jeden Fall gezeigt.
Genau, du hast ja eben gesagt, dass du dann provoziert hast. Fiel dir das leicht? Weil ich habe so das Gefühl, dass die Leute da super unterschiedlich sind. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich will alles rausfinden und provozieren ganz, ganz viele und haben am Ende eine Liste und andere sagen, lass mich in Ruhe mit deiner fachlich sauberen Provokation. Wie war das bei dir?
Ich war damals noch so ein bisschen auf dem Stand, bevor ich auch mein Praktikum bei dir gemacht habe, dass die Hunde schon auch so ein bisschen Abwechslung im Napf brauchen. Und dahingehend hat mich das natürlich frustriert, nur ein Pferd und Süßkartoffel die ganze Zeit zu füttern. Und mir tat sie dann einfach auch so ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mir natürlich gewünscht, dass wir da auch mal wieder so ein paar andere Sachen einfach mit reinbringen können. Und deswegen haben wir dann natürlich Huhn und Rind als erstes ausgetestet, weil das natürlich am einfachsten verfügbar ist, weil man da super viele Möglichkeiten hat, auch mit Leckerlis, die es einfach schon im Handel zu kaufen gibt. Und genau, deswegen hat es für mich dann schon Sinn gemacht, auch so ein bisschen zu provozieren und einfach Rind und Huhn wieder dazuzunehmen. Und deswegen war es von meiner Seite aus so ein bisschen wichtig, dass einfach es vielleicht auch wieder möglich ist. Aber mittlerweile weiß ich auch, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass ein Hund super viel Abwechslung im Napf braucht, dass man auch gerne bei einer Proteinquelle bleiben kann, auch bei einer Kohlenhydratquelle und die Hunde, wenn das Futter insgesamt bedarfsgerecht ist, trotzdem mit rein versorgt sind.
Und was einem an der Stelle auch bewusst sein muss, da hatte ich mit dem Professor aus der Uniklinik München, mit dem Dermatologen auch mal drüber gesprochen. Ein Hund, der eine Prädisposition hat für eine Allergie, kann natürlich auch immer neue Allergien entwickeln. Und meistens ist es so, dass die Entwicklung einer neuen Futtermittelallergie so 2 bis 3 Jahre dauert. Das heißt, wir haben jetzt mal, wenn wir mal bei Kalias Beispiel bleiben, Sarah wäre jetzt hier bei dem Pferd geblieben. Und nach 3 Jahren hätte sie eine Allergie gegen Pferd entwickelt. Und jetzt überlegt euch, sie hätte währenddessen Pferd, Hirsch, Zebra, Alpaka, was auch immer durcheinander gefüttert. Dann hätte Kalea ja gegen all diese Proteinquellen eine Allergie entwickeln können. Und dann steht man nämlich nach 2, 3 Jahren wieder da und denkt, ja toll, und was machen wir denn jetzt? Also es bleibt dann halt nichts mehr übrig. Das heißt, gerade bei solchen Sachen ist es einfach super sinnvoll, immer bei den gleichen Proteinquellen zu bleiben. Und ich finde, das ist halt immer, man muss so ein bisschen abschätzen, ist es sinnvoll, eine neue Quelle dazuzunehmen? Ich habe vorhin so in so einem Nebensatz mal irgendwann gesagt, ja, wenn das Wild gerade saisonal nicht verfügbar ist, das heißt, wenn euer Tier perfekt eingestellt ist auf Wild, ist es total sinnvoll, eine zweite Proteinquelle dazuzunehmen für den Fall, dass gerade keine Verfügbarkeit ist. Und das heißt, du hast dir dann so ein bisschen Huhn und Rind geschnappt, einfach weil es halt von der Verfügbarkeit einfacher ist. War denn dann bei dieser Provokation eine Verschlechterung gegenüber des Pferdes zu sehen oder ist es nicht eigentlich das Gleiche dann?
Genau, es ist eigentlich komplett gleich geblieben. Also der Juckreiz ist weder schwächer noch stärker geworden. Deswegen haben wir dann gesagt, wir bleiben jetzt einfach mal bei Huhn und Rind. Sollte sich da natürlich noch irgendwie mal was entwickeln oder die Symptomatik doch wieder stärker werden, habe ich mir natürlich auch eine Proteinquelle einfach aufgehoben, dass wir zur Not auch außerhalb von dem Pferd noch auf eine andere Proteinquelle zurückgreifen können, dass wir jetzt auch nicht in dem exotischen Bereich landen wie Strauß, Känguru oder Zebra, dass wir da auch noch was relativ gut Verfügbares haben. Aber genau, das funktioniert eigentlich mit Huhn und Rind bei ihr mittlerweile ganz gut. Das sind auch die 2 einzigen Proteinquellen, auf die ich mich aktuell fokussiere, die sie auch aktuell nun bekommt. Und das war mir wichtig, dass ich da auch nicht zu viel verschieden durcheinander fütter. Weil wenn dann mal wieder so eine Phase kommt, wo einfach der Juckreiz auch wieder stärker wird, weiß ich habe zumindest das Basisfutter nicht irgendwie geändert und bin immer bei den Proteinquellen geblieben.
Und wir haben, vorhin hast du gesagt, ja, du hast dann ein Fertigfutter Pferd genommen. Und jetzt haben wir viel über den Juckreiz gesprochen, der ja offenbar bei Kalea sehr, sehr saisonal ist. Ne? Also nur für alle, die jetzt noch nicht den Hint einmal den Gedanken bis zu Ende. Damit ist relativ offensichtlich, dass Kalea eben eine Umweltallergie hat, oder? Ne? Also das ist dann relativ logisch, denn genau deswegen macht man die Eliminationsdiät. Und wenn es dann nicht besser wird, dann weiß man, ah, alles klar, da ist eine Umweltkomponente dabei. Jetzt haben wir da ja vor allen Dingen den Juckreiz, wo du gesagt hast, da kannst du ganz klar sagen, erstmal mehr, mal weniger. Und jetzt hat ja aber Kalea sich gedacht, ach, Sarah geht in die Ernährungsberatung, ich bilde sie mal gut aus, damit sie so weiß, was die Kunden alles drauf machen. Das Magen-Darm-Thema, da hast du eben schon immer mal wieder angesprochen, oh, ist auch super episodisch, manchmal ist es da, manchmal ist es nicht da. Wie war das in der Zeit, als ihr dann auf das Pferd umgestellt habt, also diese Monoprotein-Phase? Wie war der Magen-Darm-Trakt in der Zeit?
War phasenweise ein bisschen besser, aber dadurch, dass es generell bei ihr sehr schwankend war, waren einfach bessere Phasen und schlechtere Phasen. Mittlerweile habe ich da auch so ein bisschen herausgefunden, womit das zusammenhängt. Zum einen hatten wir natürlich ein Nassfutter verwendet, was einfach noch einen sehr hohen Innereienanteil hatte. Und das hat sie einfach nicht so gut vertragen. Auf der anderen Seite ist sie einfach generell ein eher unsicherer Hund. Und sie zeigt oftmals eine Stresssymptomatik und besonders, wenn stressige Phasen bei ihr auftreten, sieht man auch vermehrte Magen-Darm-Probleme bei ihr.
Also du hast vorhin schon gesagt, nächtliche Unruhe, Erbrechen und so, aber hat sie auch mit Durchfall ein Thema, also weichen Kot oder so?
Eher weniger, sonst einmal im Monat ungefähr vor, dass der Kot ein bisschen weicher ist, aber so richtige Durchfallepisoden hatte sie Gott sei Dank nicht. Das ist uns zum Glück erspart geblieben.
Das ist jetzt eben was Wichtiges angesprochen mit den Innereien, ne? Also wann bist du auf den Moment gekommen, dass du gesagt hast, so, oh ja, okay, ich habe ein Monoprotein, aber irgendwie habe ich hier relativ viel Innereien. Also weißt du noch, welcher Moment das war, wo du das dann nochmal bewusst umgestellt hast?
Das war tatsächlich kurz bevor ich bei dir mein Praktikum gemacht habe. Da habe ich ja schon ganz fleißig die Podcast-Folgen damals gehört und war da schon so ein bisschen aufgeklärt zumindest. Aber das war für mich nochmal so der Aha-Moment. Ah, okay, da gibt es ja Nahrungsbestandteile, die vielleicht etwas schwerer verdaulich sind, andere sind hochverdaulich und das Nassfutter ist von der Zusammensetzung für sie zumindest nicht so optimal geeignet. Ich glaube, final umgestellt habe ich dann nach dem Praktikum bei dir.
Stell dir mal vor, dir hätte damals jemand gesagt, ja, du wirst irgendwann in einer Podcast-Folge mitmachen, nachdem du das immer so fleißig gehört hast. Lustig, wie sich manchmal so Sachen ergeben.
Total, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier mit dir sitze.
Das ist ja wunderbar, dass du es bist. Genau, also das ist halt einfach ein Thema, was wir in der Beratung, und du hast ja jetzt die ersten Beratungen auch gemacht, ne? Ist dir das auch aufgefallen, dass die Leute sagen, ja, ich nehme jetzt Monoprotein und dann werden alle Symptome wegbleiben und dann nimmt man halt irgendwie Nassfutter und verlässt sich da drauf. Und ja, also hast du das auch öfter?
Total, also kommt, glaube ich, mindestens einmal in der Woche bei mir vor, dass die Leute dann halt auf Monoprotein schon umstellen, aber häufig Innereien dabei sind. Und was man auch oft nicht vergessen darf, sind Kauartikel oder einfach Leckerlis, die aus viel Bindegewebe bestehen. Die spielen dann natürlich eine ähnliche Rolle wie die Innereien, die meistens auch nicht so gut vertragen werden.
Das heißt, du hast ja eigentlich auch echt eine lange Reise mit Kalea gemacht, ne? Also so, bis du das alles rausgefunden hast. Also wenn ich mir überlege, du hast eine ganze Zeit die Eliminationsdiät mit dem Pferd gemacht, dann hast du auf Huhn und Rind nochmal umgestellt, hast dann die Saisonalitäten gemacht und hast du gesagt, dann hast du das Praktikum gemacht. Das hat ja dann schon auch so 1,5 Jahre gedauert, bis du einen roten Faden drin hattest, oder?
Definitiv. Also ich glaube, der Leidensdruck ist bei uns trotzdem noch relativ gering. Also wir hatten nie extreme Phasen, aber insgesamt war es natürlich nicht optimal. Und es ist natürlich immer blöd zu sehen, wenn der Hund einfach leidet, gestresst ist und man nicht so richtig weiß, womit hängt es jetzt zusammen. Und natürlich dann auch versucht, eine Lösung dafür zu finden für die Probleme und aber nicht so weiterkommt. Deswegen war ich damals so dankbar, dass ich auch das Praktikum bei dir gemacht habe, weil das für mich so ein richtiger Augenöffner war. Also da hat plötzlich alles Sinn ergeben, was davor nicht so viel Sinn ergeben hat und einfach nicht funktioniert hat. Plötzlich waren unsere Probleme gelöst, kann ich sagen. Also das hat halt wirklich alles Sinn ergeben.
Und jetzt hast du aber gesagt, so, naja, alle Probleme gelöst, sie hatten auch manchmal Phasen. Was machst du denn, wenn du merkst, oh, die wird irgendwie wieder schlechter, wie geht's wieder los?
Genau, stressbedingt treten bei ihr natürlich schon immer mal noch so ein paar Übersäuerungssymptome auf. Dann versuche ich einfach die Fütterungszeiten auf viermal am Tag umzustellen. Was bei ihr super gut funktioniert, sind sowas wie Flohsamenschalen mit ins Futter zu geben oder auch frühmorgens die Ulmenrinde. Das sind einfach immer so ein paar Akutsachen, die ich dann einsetze, wenn ich merke, oh, jetzt ist wieder eine Phase, wo es ihr deutlich schlechter geht. Da haben wir einfach so ein bisschen unseren Weg gefunden, wo natürlich trotzdem ein paar Tage lang ihr ein bisschen schlechter geht als sonst, aber wo wir relativ schnell einfach wieder ein Gleichgewicht herstellen und es ihr deutlich besser geht.
Und ich finde es einfach so spannend, weil Kalea so exemplarisch ist für so, so viele Fälle. Also Sarah ist nicht allein und andersrum seid ihr nicht allein. Also und deswegen ist es halt so schön, dass du jetzt da bist und diese Erfahrung, die du eben mit Kalea machen konntest und eben auch den Leuten sagen kannst, so, traut euch dran zu bleiben, ne? Also es wird irgendwo besser.
Total. Also ich bin super dankbar, dass ich dich damals gefunden habe, muss ich ganz ehrlich so sagen, weil ich weiß nicht, wenn das nicht so gekommen wäre, ob ich dann bis heute vielleicht nicht trotzdem wüsste, womit das Ganze so ein bisschen zusammenhängt. Und mittlerweile ist es wirklich deutlich besser geworden und wir haben da sehr viel Ruhe reingebracht, Gott sei Dank.
Ja, und jetzt kannst du dieses Wissen halt auch weitergeben, ne? Also jetzt bist du ja auch schon, wir haben mal überlegt, jetzt Sarah ist jetzt fast schon 1 Jahr dabei und hat natürlich jetzt auch einfach viel noch, auch für die anderen, wir haben ja doch noch ein paar andere Krankheitsbilder, das ist so, ne? Das ist ja nicht das. Aber Rockalia ist so unser ganz klassischer Fall. Und deswegen mag ich das mit dem Podcast halt auch so, weil man halt da so vielen die Augen öffnen kann und ja, halt für viele. Ne, ihr müsst euch überlegen, was ist momentan modern? Ganz viel Fleisch, ganz viel Innereien, keine Kohlenhydrate. Und mich nervt das immer so ein bisschen, weil die meisten wollen es ja richtig machen und sind genau wie Sarah an der Stelle und sagen, ja, sie haben schon mal gehört, ich muss jetzt ein Monoprotein nehmen und dann wird ja oft auch das Pferd. Und deswegen ist es so spannend, weil es so genauso klassisch ist, ne, dass man halt sagt, ja, Pferd ist hypoallergen. Na, das ist es nicht. Pferd ist nur dann hypoallergen für euer Tier, wenn euer Tier das noch nie bekommen hat. Also für meine Hunde ist Pferd hypoallergen. Für Kalea wäre jetzt Pferd nicht mehr hypoallergen, weil Sarah eben halt diese lange Geschichte und diese lange Zeit das schon gefüttert hat. Und Das ist halt dann so, und dann verlässt man sich darauf, nimmt ein Nassfutter, und ich betone immer wieder das Nassfutter, weil das ist einfach halt oft, mit einem Trockenfutter habt ihr gar nicht so hohe Proteinzufuhren, gar nicht so hohe Fettgehalte. Das heißt, man hat das Problem oft gar nicht so. Das sind oft Leute, die eben Nassfutter füttern. Also es fällt vor allen Dingen bei Nassfutter einfach auf. Was anderes, apropos auffallen, ich habe in Vorbereitung für diese Folge mal in den Rechner reingeguckt und Kaleas Kartei aufgerufen, weil ich mir natürlich wissen wollte, was Kalea da eigentlich für Rationen. Ne? Und da war mir eine Sache sofort aufgefallen. Kalea hat einen wahnsinnig niedrigen Energiebedarf. Wie bemerkt sich das bei euch im Alltag?
Das stimmt. Wir verbringen, glaube ich, immer ganz gerne den Vergleich in den Beratungsgesprächen. Ich habe das mittlerweile auch so ein bisschen von dir übernommen, muss ich zugeben, dass es bei uns Menschen häufig auch der Fall ist, dass manche Menschen eine Schokotorte nur anschauen und davon 3 Kilo zu viel auf dem Rippen haben. Andere können 3 Schokotorten auf einmal essen und es ist überhaupt kein Problem. Bei Kalea ist tatsächlich der Fall, sie braucht die Leckerlis nur anzuschauen und sie hat direkt 3 Kilo zu viel auf den Rippen. Das ist immer so das Erste, wo man direkt merkt, der Hund hat doch einen relativ niedrigen Energiebedarf und kann leider nicht so viel Futter haben, da sie sonst etwas zu dick wird.
Und das ist voll spannend, weil rechnerisch hat Kalea so ungefähr 77%. Das ist wirklich niedrig für die Gesamtration. Und davon musst du ja dann noch die Leckerlis abziehen. Und Thala von Rebecca liegt ungefähr bei 160%. Das heißt, wir haben hier im Team alle Extreme irgendwo vertreten, was super spannend ist. Das heißt, wenn aber Thala und Kalea gleich groß wären, dann bräuchte Thala mehr als doppelt so viel Futter wie Kalea. Also nicht doppelt so viel Futter, aber doppelt so viel Kalorien, weil sie sonst einfach verschwinden würde. Und Kalea würde, wenn sie Thalas Ration fressen würde, sich verdoppeln, verdreifachen und vervierfachen. Ja, das ist super spannend. Wie löst du das? Also gibst du trotzdem noch Snacks?
Genau, wir sind natürlich im Training schon so ein bisschen auf Snacks angewiesen. Ich habe ja gesagt, sie ist ein etwas unsicherer Hund. Heißt, in manchen Situationen bin ich einfach auf Belohnungen angewiesen. Das funktioniert mit ihr zum Glück auch relativ gut. Und da ist es so, dass durch den sehr niedrigen Energiebedarf, das ist mir damals auch dann bei dir aufgefallen, dass vielleicht die Nährstoffversorgung dann ein bisschen knapp wird, wenn man das Hauptfutter reduziert, weil man natürlich noch einen Anteil Leckerlis braucht. Und das war für mich auch sehr, sehr spannend zu sehen, wenn ich natürlich nicht das gebe, was der Hersteller vorgesehen hat für die Gewichtsklasse, in der sie sich befindet, dass sie dann nicht mit allen Nährstoffen versorgt wird. Und jetzt habe ich es natürlich so gemacht, dass sie eine Ration bekommt, die natürlich deutlich kalorienreduziert ist, für ihren niedrigen Energiebedarf ausgerechnet, wir noch einen Teil Leckerlis mit enthalten haben und das Ganze über ein Mineralfutter noch abdecken, dass sie einfach mit allen Nährstoffen versorgt ist. Und wenn ich merke, dass sie mal wieder eine Phase hat, wo sie ein bisschen mehr auf den Rippen hat, weil ich natürlich nicht immer vorher bestimmen kann, wie viele Leckerlis wir jeden Tag brauchen. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wenn wir da wieder Phasen haben, wo wir einfach mehr Leckerlis brauchen, kann ich tatsächlich das Gewicht bei uns in der Ration, die wir aktuell füttern, ganz gut über die Kohlenhydrate steuern. Bedeutet, wenn ich merke, sie nimmt einfach etwas zu viel zu, reduziere ich einfach den Kohlenhydratanteil bei uns in der Ration und dann pendelt sich das Gewicht relativ schnell wieder bei ihr ein.
Das ist halt der Riesenvorteil mit den selbst zubereiteten Rationen. Ich glaube, du hast gerade eine Ration mit Reinfleischdosen, Kohlenhydraten, Öle, Mineralfutter, oder?
Genau. Das funktioniert für uns aktuell am besten. Wir haben auch noch ein Fertigfuttermittel, auf das wir zurückgreifen können, aber über die Gewichtsreduktion bei Kalea ist es natürlich mit den Kohlenhydraten einfach super, super praktisch und super gut umsetzbar im Alltag.
Dann danke ich dir, dass du uns deine Geschichte geteilt hast, oder eure Geschichte, muss man ja eigentlich sagen. Und dass du auch, ja, ich finde, das erfordert auch Mut, sich hier hinzusetzen. Das hören sich ja doch ein paar Leute an. Und dann deswegen danke dir, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und heute dein Gast sein durfte. Vielen Dank.
Bis nächstes Mal, bis dahin.
Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die_Futtertierärztin.